Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und es eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein heutiger Gast fällt ein kleines bisschen aus der Reihe. Als kreativ würde ich Clemens Steinmüller auf jeden Fall bezeichnen, aber er ist kein Designer oder Künstler, sondern der Herausgeber und Editor-in-Chief des Designmagazins Chapter. Also unter anderem. In seinem Verlag Plastic Media erscheint zum Beispiel auch das Indie-Mag, mit dem für ihn eigentlich alles angefangen hat. Und außerdem ist er auch noch in einer Agentur mit involviert und, um mich endgültig zu verwirren, hat er seine Hände auch noch in dem erfolgreichsten Klavierladen Österreichs mit drin. Obwohl er selbst gar nicht Klavier spielt. Und dementsprechend verlief auch unser Gespräch und ich versuchte immer wieder eine Schublade zu finden, in die ich ihn stecken konnte. Vergeblich. Dabei unterhielten wir uns aber über Sprache, über den Anfang des Indie-Mag als kleines Zine, über sein Psychologiestudium, über einen seiner ersten Jobs in einer Werbeagentur, von dem er nicht sonderlich begeistert war, über Punk und Britpop und über das Chapter-Magazin natürlich. Und darüber, dass wir beide vielleicht ein wenig hängen geblieben sind auf der Musik unserer Jugend. Männer über 40 halt unter sich oder sowas. Und kurz noch, bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohnedenhype.substack.com. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com/svenzaro vorbei. Für Supporter gibt es da auch noch exklusive Bonus-Podcasts zu hören. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die 2 Sekunden kurz Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit 5 Sternen zu bewerten, wenn du das schändlicherweise noch nicht getan hast. Ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Klick für Ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Clemens Steinmüller.
Kein österreichisches Magazin, sondern...
Nö, gar nicht. Ja. Also das war ganz am Anfang auch ein bisschen schwierig, so wie der Shift war von Österreich hin nach Deutschland oder generell international, dass wir offiziell den Redaktionssitz noch laut Impressum oder Signatur in der E-Mail in Wien hatten. Mhm. Und das sind vermeintliche Kleinigkeiten, glaubt man. Aber nee, da kann man predigen und das überall reinschreiben, dass es dem anders ist. Man wird immer als Wiener Österreich Magazin wahrgenommen, was super nervig war.
Aber ich meine, das ist ja immer die allererste Frage schon mal sprachlich überhaupt. Weil ich meine, da seid ihr eben, wie gesagt, nicht nur österreichisch oder so, aber das Ganze ist ja deutschsprachig. Da schränkt man sich ja schon immer sehr ein. Ich habe natürlich dieselbe Überlegung immer gehabt, Podcast auf Deutsch oder auf Englisch, größerer Markt, interessanter oder halt nicht interessanter, aber noch mehr Leute, mit denen man halt sprechen kann dann. Wie war da bei dir so die Denke?
Naja, wir haben ja unseren anderen Verlagstitel Indie relativ bald zuerst zweisprachig gemacht, also eine deutsche Ausgabe, eine English Language Edition, die international vertrieben wurde. Das war auch nicht so die beste Lösung.
Ja, Indie ist ja deutlich größer, oder? Als Chapter.
Ja, Indie gibt es seit 20 Jahren jetzt. Mhm. Jahr. Und dann haben wir Indie nur englischsprachig gemacht, was die richtige Entscheidung war für diesen Titel auch. Mhm. Und bei Chapter war es mir von Anfang an klar, dass wir diese Nische im deutschsprachigen Raum besetzen wollen. Und da mal, sind ja nicht kleine Brötchen backen, aber mal zumindest mal hier uns eine Medienbrand aufbauen bevor man dann eventuell über nächste Schritte nachdenken kann.
Ja, mir geht es natürlich ähnlich. Ich habe mir auch halt gedacht, mit ohne den Hype halt den deutschen Markt dann so ein bisschen zu besetzen. Was bei uns beiden natürlich jetzt ein bisschen lustig ist, weil ihr halt den anderen großen Design-Podcast quasi betreibt, deutschsprachig. Oder ich meine, nicht nur deutschsprachig, aber halt auch deutschsprachig. Das heißt, wir sind da eigentlich verbitterte Feinde quasi.
Sind wir das? Du machst ja eigentlich einen Kreativ-Podcast, ja. Oder? Ja, das ist ja meiner Meinung nach doch ein bisschen was anderes. Ich glaube, dein Spektrum ist deutlich breiter als unseres. Ja. Bei uns sind es ja doch meistens Designer und Designerinnen, die zu Gast sind, im engeren Sinne.
Architekten, Architektinnen sind auch mit dabei und so. Also ihr seid ja schon auch ein bisschen ausladend.
Ja, aber wenn ich so deine Liste so durchsehe, das ist schon ein deutlich breiteres Spektrum. Ja, also ich sehe das eigentlich nicht irgendwie als sehr ähnliches Konzept, je nachdem, wie man es definiert, ja, eben, wie du sagst.
Das heißt, ihr seid noch nischiger aufgestellt.
Ich denke, ja.
Ja. Du musst mir mal einen kurzen Überblick geben, weil das Problem ist ja, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht dazu, ja, weil es ist ja bei dir wirklich etwas unüberschaubar, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja. Es gibt diese Agentur, Heroes and Heroines? Sprich du es mal richtig aus für mich.
Heroes and Heroines.
Heroines, ja. Ich habe immer das Gefühl, dass es immer so nach Heroin klingt dann. Ich stolper immer einmal drüber.
Tja.
Aber da wart ihr sehr früh schon eigentlich sehr progressiv, dass ihr beides hattet. Ihr habt ja das gegründet, als es noch, da war das noch kein Thema eigentlich.
Inwiefern meinst du?
Ja, dieses ganze Gendern war noch kein Thema, meine ich damals.
Ach so, ja, natürlich. Ja. Das war für uns immer schon klar.
Ja, ja.
Aber ich muss dazu sagen, das steht ja abgesehen davon, dass dieselben Gründerinnen involviert sind, in keinerlei Zusammenhang mit dem Verlag Plastic Media. Mhm. Das ist ja ein wirklich extra Ding und wir versuchen das auch wirklich sehr, sehr strikt getrennt zu halten, weil das ja auch teilweise auch ein Interessenskonflikt wäre, wenn man Medienmacher ist und eine PR-Agentur, eine Kommunikationsagentur betreibt.
Ja gut, aber ich meine, du machst ja eh so viele Sachen, weil du hast eben diese Agentur oder bist damit involviert. Dann gibt es Plastic Media mit drei Magazinen.
Nehmen wir dann Indie und Chapter.
Indie und Chapter, also zwei. Aber dann hast du auch noch zwei Stores, glaube ich, unter anderem ein Klavierladen.
Ja, und dabei kann ich nicht mal Klavier spielen.
Wirklich? Nee. Ach schau, ich habe jetzt gedacht, du wärst irgendwie passionierter Pianist.
Nee, nee.
Wie ist es zu dem gekommen dann?
Also da muss man unterscheiden, dass die zwei erstgenannten, die Kommunikationsagentur und der Medienverlag, das sind die Dinge, die ich also wirklich auch aktiv mache im Daily Business. Das andere sind Dinge, die ich mitgegründet habe und wo ich meist noch für Geschäftsführung, also Finanzen, Marketing zuständig bin. Also mehr denn, es ist nicht ein Money Investment, aber es ist etwas, wo ich beteiligt bin,
also ist
sehr
eine,
passiv.
Das ist eine reine Business-Sache dann eigentlich, dieses Klavier. Und das andere ist
es ja ist noch, eine Herzenssache mit Business-Schwerpunkt, ja.
Auch Business kann ja eine Herzensangelegenheit sein.
Absolut, ja.
Ich meine, in dem Fall fände ich es sogar noch schöner dann eigentlich, wenn Leute wirklich richtiges Interesse daran haben, solche Sachen dann zu entwickeln und aufzubauen und nicht nur am Ende zu melken.
Unbedingt. Also das ist ja auch bei diesem Klaviergeschäft, das mittlerweile auch das größte in Österreich ist, auch so gewesen, dass ich durch Zufall dazugekommen bin. Mein Schwager ist ein ganz großer Klavierexperte, hat sich da, er ist 10 Jahre jünger oder noch viel jünger als ich, mindestens 10 Jahre, seitdem er Jugendlicher war, immer schon damit beschäftigt, mit der Restaurierung von Klavieren. Und hat angefangen, eben gebrauchte Klaviere zu kaufen, sie zu restaurieren und dann zu verkaufen. Und ich habe das auch so beobachtet und immer sehr bewundert, seine Expertise. Und irgendwann haben wir dann darüber gesprochen, das doch irgendwie auf ordentliche Beine zu stellen und haben dann dieses Klavierloft, wie er sich nennt, gegründet.
Du jonglierst halt einfach doch irgendwie eine Menge Sachen und ich hoffe, dass ich am Ende von diesem Gespräch ein bisschen mehr einen Überblick habe, was es alles ist und wie du es schaffst, es zu jonglieren oder ob du es schaffst, es zu jonglieren. Aber dann lass es doch vielleicht vorne anfangen. Wie hat das Ganze denn überhaupt angefangen? Die ersten Sachen waren ja dann schon in diesen Design-PR-Marketing-Richtungen, oder?
Das allererste war das Indie-Magazine. Das haben wir im Jahr 2003 gegründet, also feiert heuer eben das 20-jährige Jubiläum. Indie war anfangs ein Fanzine, könnte man es nennen, ein kleinformatiges Heftchen, das wir in den Clubs, lokalen Galerien for free aufgelegt haben. Und das war auch ein bisschen, ich möchte fast sagen, ein Spaßprojekt am Anfang. Da ist man so reingestolpert, weil man Lust gehabt hat, ein funny kleines Musik-Club-Fanzine zu machen. Mhm. Also es war keinerlei irgendwie da die große Vision dahinter.
Aber was ist denn dein Background, dass du dann, dass sich diese Option überhaupt geboten hat?
Nee, gar keiner. Also ich bin nach der österreichischen Matura, dem Abi, nach Wien gegangen und habe zunächst Psychologie studiert. Nebenbei gejobbt in einer kleinen, popeligen, beschissenen Werbeagentur und habe irgendwie ebenso blöden Jobs dort gemacht. Und hatte, wie es glaube ich normal ist, auch in dem Alter so nicht wirklich irgendeinen Plan, was ich machen will.
Es ist auch absoluter Irrsinn, dass Menschen mit 17, 18, 19 entscheiden sollen, was sie in der Zukunft mal machen wollen.
Also ich bewundere alle, die das können. Immer wieder, wenn ich das höre, denke ich mir, wow.
Ich weiß nicht, ob das jemand kann. Ich glaube, die meisten Leute, entweder haben sie Glück und die Richtung passt und danach entscheiden sie sich dann für andere Sachen innerhalb dieses Feldes vielleicht. Und dann glaube ich, gibt es auch eine Menge Leute, die einfach sagen, mal jetzt hänge ich drin.
Ja.
Also ich hoffe immer, dass es auch Leute gibt, die irgendwann sagen, okay, das war irgendwie Blödsinn, ich mache jetzt was völlig anderes und haben noch diese Offenheit. Und ebenso hoffe ich, dass es auch Leute gibt, die einfach mit 15 schon wissen, was sie mit 60 machen wollen. Aber das kann ich mir mal schwer vorstellen, weil ich bin überhaupt nicht der Typ dafür.
Nee, absolut, ja.
Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, gar nicht. Also ich wusste vielleicht, was ich nächste Woche mache, aber irgendwie, es gab keinen großen Plan.
Also, wie weit ging es denn im Psychologiestudium?
Ja, so die Hälfte fast, also ganz okay. Mhm. Und hatte mich dann auch schon spezialisiert, das ist vielleicht so der erste Anhaltspunkt, auf Werbepsychologie, Medienpsychologie. Vielleicht könnte man das noch am ehesten als Anhaltspunkt nennen. Und ja, dann ergab sich diese relativ spontane Idee mit diesem Club-Musik-Fanzine, das am Anfang in der ersten Ausgabe auch noch Indigo geheißen hat. Und das war ein bisschen auch bewusst unbedarft dilettantisch gestaltet. Also da hat beispielsweise jeder bekannte, coole DJ dann seine Kolumne gehabt und irgendwas schreiben dürfen. Und war dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen wirr zusammengestellt.
Aber das passt ja auch zur Thematik eigentlich ganz gut, oder?
Ja, absolut. Also man hat schon von der intellektuellen in die Alternative-Polizei dann schon seinen Rüffel auch bekommen, was für eine schlechte journalistische Qualität das hat und wurde da schon ein bisschen auch teilweise nicht so gut dargestellt in anderen Medien. Aber das war uns eigentlich auch relativ egal damals. Es war einfach witzig und die Leute, die das gemocht haben, die haben das natürlich entsprechend dann auch durchaus groß gemacht, weil wir eben schon eine große Community noch hatten. Wir haben auch Clubs veranstaltet, eben angebunden an das Magazin und das war schon eben eine kleine Marke auch in diesem sehr beschränkten Indie-Alternative-Club-Leben in hauptsächlich Wien. Wir haben zwar versucht, auch die Hefte in die Bundesländer zu bringen, aber erstens gab es in Österreich ja nicht so viele in den Bundesländern. Hat sich auch, glaube ich, noch immer nicht so geändert. In Österreich gibt es, sagen ja viele, nur eine Stadt. Diese Wien, da mache ich mir jetzt sicher beliebt wieder.
Ja gut, aber ich meine, also also rein objektiv gesehen, es gibt halt einfach wirklich nicht viel. Die Städte sind halt einfach nicht groß. Ich meine, es gibt noch Linz, Graz, Salzburg, was vergesse ich?
Ja, es gibt eh noch einige, die sich Stadt nennen, aber die Frage ist eben, was jetzt wirklich dann dahinter steckt. Und wir haben noch dazu haben wir ja damals eben wirklich so eine Nische auch bedient, eben diese, wie der Name eben schon Indie, das war wirklich diese, war ja damals auch ganz groß, Anfang der 2000er Jahre, diese Indie-Alternative-Szene und da gab es halt in den Bundesländern nichts. Es war dann Anfänge mal leicht in Innsbruck, später dann mehr, wie der Weekender Club aufgemacht hat. Salzburg ein bisschen was, aber das hat sich wirklich auf Wien beschränkt. Da war es eigentlich ein Wiener Fanzine damals.
Aber dieses, dieses leicht Amateurhafte, was du da beschreibst, wenn ich das richtig raushöre, ist ja, damit warst du genau richtig angesiedelt in der Sparte dann, weil dieser ganze Indie-Vibe, würde ich sagen, war ja so eine etwas sanftere Form von diesem ganzen Punk-Ethos eigentlich, der so aus den 70ern, 80ern rauskam. Das heißt, dieses ganze Do-It-Yourself und
Zines
experimentieren und all solche Sachen. Sowas, was es heute vielleicht seltsamerweise am ehesten im Hip-Hop gibt. Aber damals war das Indie, und da konnte man auch noch die musikalischen Herkünfte tatsächlich hören, wirklich so ein langer Arm des Punk eigentlich, oder?
Absolut, ja, genau. Und in dieser Tradition haben wir eigentlich auch das Heft gestaltet, das ist genauso wie du sagst.
Und habt ihr, aber das heißt am Anfang, das war wirklich absolut low budget, also ihr brauchtet kein großes Kapital am Anfang, oder?
Gar nicht. Interessanterweise aber wusste ich von meinem Job in der Werbeagentur ungefähr schon, wie man Anzeigen verkauft und wie man Werbekunden approacht. Das habe ich genutzt, und es waren in der allerersten Ausgabe, die wirklich, wirklich nicht gut war, schon Kunden wie Adidas und Puma und Nokia, das war damals noch ganz groß, mit Anzeigen vertreten, was es natürlich noch beliebter gemacht hat bei der intellektuellen Polizei in der Szene, die auch ihre Magazine gemacht haben und nie solche Anzeigenkunden bekommen haben. Also wir sind da wirklich von was anzeigentechnisch von 0 auf 100 gestartet. Also es waren auch natürlich sehr günstige Preise. Wir haben halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was nicht mehr als ein paar hundert Euro gekostet haben, so eine halbe Seite, und ich glaube, bisher über 1.000 Euro für eine ganze Seite. Also, das war für uns natürlich super viel Geld damals.
Ihr brauchtet ja auch nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
Absolut,
ja. Also da ist ja immer so eine gewisse Diskrepanz zwischen so kreativen Auswüchsen und dann eben dem Business-Teil. Und ich glaube, häufig ist es ja, weil es ja auch in so eine künstlerische Richtung geht, dass dann leicht mal der Gedanke da ist, das Geld würde das Ganze irgendwie dreckig machen oder so. Aber am Ende des Tages ist es ja nun mal so, man braucht halt nun mal auch ein bisschen Geld. Selbst für das ätherischste Thema, wenn du es am Laufen halten willst, muss halt auch ein bisschen Kohle am Ende dastehen.
Absolut. Und wir hatten auch nie Berührungsängste irgendwie mit großen Brands. Also haben da auch bald mal dann noch Advertorials angeboten, weil wir einfach froh waren, dass wir das gut finanzieren können und nicht bei jeder Ausgabe irgendwie zittern können, wir die Druckkosten von diesem kleinen A5-Heftchen bezahlen. Und das war, wie du sagst, eine große Diskrepanz zwischen inhaltlicher Qualität und eigentlich, wie das Ganze vermarktet wurde oder wie der Output der Vermarktung war.
Also du meinst, weil der Output schon so aussah nach einem etablierten...
Ja, absolut, ja. Mhm. Und es waren auch viele, wir haben auch guten Zuspruch bekommen. Also ich weiß nicht, ob die nur nett waren, aber viele haben wirklich auch gesagt, sie sehen das große Potenzial und sie glauben, dass das irgendwie noch zu großen Berufen ist, das Magazin, und haben da wirklich fleißig inseriert, so Marken wie Diesel auch, die waren wirklich richtige Supporter und haben uns da wirklich in allerlei Hinsicht unterstützt, nicht nur mit Anzeigen. Also
aber ich glaube, so Tausendsasser wie du sind halt auch vielversprechend, was das angeht, weil wie gesagt, oft ist ja, also ich sehe das auch bei mir selber, ich bin relativ schlecht in dem Vermarktungsaspekt und ich habe da auch relativ wenig Freude dran. Wohl dann, naja, egal, anderes Thema. Aber ich glaube, wenn man dann als Firma so ein Magazin sieht, in einem Markt, in dem man eigentlich ja gern rein möchte, sowas wie Diesel eben, dann in diesem Indie-Ding, und wenn es dann nichts wirklich Etabliertes gibt, vor allem damals war es ja dann noch deutschsprachig. Und dann kommen sie mit dir in Kontakt und sehen, da ist jemand dahinter, der nicht mit dem Kopf in den Wolken ist, sondern der dieses Potenzial von dem Magazin vielleicht auch realisieren kann. Ich glaube, dann hat man auf einmal so einen Punkt erreicht, wo die Firmen alle sagen, okay, hier ist der Scheck, let's try it.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, das Magazin hat sich auch sehr rasch weiterentwickelt. Also wir haben, ich glaube, viermal im Jahr anfangs ein Heft rausgebracht, und man kann sich das, wenn man die nebeneinander legt, die ersten Ausgaben wirklich wundervoll ansehen, wie schnell sich das weiterentwickelt hat. Also da war noch auf der zweiten Ausgabe ein Schaf drauf, weil wir es lustig fanden. Auf der dritten war schon irgendwie ein semi-professionelles Model, und auf der vierten, fünften hat das schon wirklich was gleich geschaut und war schon ein proper Magazin dann. Und dann ging es eigentlich relativ rasch bergauf, also so, ich glaube, ab der 10. Ausgabe war das wirklich, auch im Nachhinein gesehen, ein wirklich schönes Magazin und auch vom journalistischen Aspekt her waren das dann auch Autorinnen, die für uns geschrieben haben, die auch für andere relevante Zeitschriften tätig waren. Und das hat sich also wirklich mit einer ganz steilen Kurve nach oben weiterentwickelt in jeglicher Hinsicht.
Und war das dann dein Hauptprojekt zu der Zeit? Hast du also quasi dein Studium geschmissen, einfach mal ausprobiert mit diesem Magazin und bist da auf einmal in eine Karriere reingerutscht?
Ja, so hätte ich es jetzt damals nicht genannt. Es war einfach mal ein Probieren und schauen, wie lange das gut geht. Und
du schaust heute immer noch.
Richtig.
Ja, aber wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also ich meine, 10. Ausgabe, du hast ja eben gesagt, erschien damals zweimal? Viermal im Jahr. Okay, also heißt, wir sind jetzt bei 2,5 Jahren ungefähr.
Ja, genau. Also ich glaube, das war ein richtiger großer Wendepunkt. Da wurde dann auch schon das Indie draus. Das hatte auch mit einem Markenrechtsstreit zu tun. Egal, aber es war ein wichtiger und guter Schritt, das Indie dann einfach zu nennen. Das Format war größer. Ich habe ja schon vorher auf die Qualitätsaspekte Bezug genommen. Und dann haben wir auch natürlich das nicht mehr gratis vertrieben, sondern in den normalen Pressevertrieb reingebracht. Auch gleich nach Deutschland dann und in die Schweiz, also in den gesamten deutschsprachigen Raum. Also dann ging es wirklich sehr rapide nach oben. Und
Das war ja wahrscheinlich so der letzte Zeitpunkt, wo dieser Zeitschriftenmarkt noch solide war, oder?
Absolut, ja.
Ab da war es noch downhill.
Also, der hat geboomt und da wurden die Anzeigen auch so laufend reingebucht von den Mediaagenturen. Davon kann man heute nur noch träumen.
Mhm. Aber ist das dann schnell bergab gegangen? Weil in welchem
Jahr
sind wir
noch gedauert?
Da
ja, das sind wir dann im Jahr 2006, 2005, 2006.
Und wann ist so ein Einbruch gekommen tatsächlich im Magazinmarkt generell?
Also grundsätzlich natürlich diese Wirtschaftskrise 8, 9, 10, das hat uns dann auch schon sehr getroffen.
Und ich meine, da wart ihr noch richtig jung dann eigentlich.
Ja, da absolut, ja, aber da war das Magazin auch schon eben international. Ob zwei oder nur englischsprachig, das kann ich jetzt so nicht mehr sagen, aber das war, glaube ich, auch der Punkt, wo wir das dann wirklich auch nur englischsprachig gemacht haben und in schon, glaube ich, 15 Länder der Welt vertrieben, sehr erfolgreich. Und dann hat das natürlich auch eine Größe, die mit gewissen Fixkosten verbunden ist. Du kennst dich aus, du bist aus der Branche auch, Vertrieb, Marketing, das, der ganze Apparat, die Redaktion. Und wenn dann der Einbruch kommt in der Wirtschaft und wir plötzlich ein Viertel der Einnahmen nur noch haben, dann hat man natürlich ein Problem.
Wie groß war das Team denn zu der Zeit?
Ja, das lässt sich immer so schwer festmachen, weil wir natürlich immer mit oder großteils mit freien Autorinnen zusammenarbeiten.
Aber für die Redaktion
und so? Und ein festes Team, würde ich mal sagen, waren wir so 5, 6 Personen.
Das ist ja auch immer so ein Moment, vor dem ich ehrlich gesagt Angst habe, weswegen ich auch immer versucht habe, alles im Alleingang zu machen, weil man dann halt auch Verantwortung trägt.
Ja.
Und auf einmal hat man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wie du sagst, dann kommt halt auf einmal sowas von außen, was man überhaupt nicht steuert, wie so eine Wirtschaftskrise. Und dann stehst du auf einmal da und musst nicht nur schauen, dass du mit dem Ding überlebst, sondern dass du eben diese Leute auch weiterfinanzierst. War das dein einziges Projekt zu der Zeit?
Ja,
oder waren
ja,
da schon diese 17 anderen Sachen irgendwie dabei?
Zu dieser Zeit kam zum Glück für den Verlag kamen die ersten Corporate-Anfragen, also Corporate-Publishing-Anfragen. Da haben wir dann angefangen für die H&M-Gruppe, für Monkey, das ist so eine Subbrand, die gibt es ja auch noch immer, ein Magazin zu machen, das Monkey-Magazin. Das war natürlich entsprechend gut entlohnt und hat das ein bisschen abgefedert. Das war so auch sicher damals eine Rettung, dass wir auch ein paar Corporate-Projekte hatten.
Aber erzähl mir mal, wie dieser Sprung kam. Sind eure Anzeigenkunden irgendwann auf euch zugekommen und haben gesagt, hier, wir möchten, dass ihr ein Magazin macht? Mhm. Oder hast du irgendwann gesagt,
Nein. Also Akquise mussten wir damals auch gar nicht mehr so viel machen. Also war gegen Selbstläufer. Es waren die Zeiten des Print-Schlaraffenlands eigentlich, wo man eigentlich ja immer reingebucht wurde bei passenden Kampagnen. Natürlich hat man bei Brands, die man dabei haben wollte, schon auch noch immer Akquise betrieben, also sowas nicht. Aber so für den Corporate-Bereich, da sind die Marken auf uns zugekommen.
Aber dann, das hieß ja wahrscheinlich, du brauchst ein noch größeres Team dann, oder?
Ja, Ja, also wir haben das schon versucht, so wenn nicht gerade die Peak-Phasen des Magazins waren, Schlussproduktion, das unterzubringen mit dem bestehenden Team. Also das haben wir eigentlich ganz, ganz gut geschafft.
Okay, aber das ist ja, wart ihr flexibel mit dem eigenen Magazin, dass ihr da das Timing dann irgendwie ein bisschen steuern könntet dahingehend? Weil ich meine, ihr habt ja auch feste Veröffentlichungen.
Wir sind auch immer sehr flexibel.
Okay. Aber es musste dann ja auch sein, weil ansonsten musst du ein Team schaffen, das so viel Kapazitäten hat, dass eigentlich auch eine Menge Leerlauf da ist.
Naja, absolut, ja. Naja, das stimmt natürlich. Also vor allem, wenn man es mit dem eigenen Team dann auch macht, dann leidet natürlich oft, leiden die eigenen Verlagsprodukte und die erscheinen dann halt mal ein bisschen zu spät. Aber wie gesagt, das ist halt auch jetzt noch oft normal, dass man mal bisschen zu spät erscheint. Das kann man sich erlauben.
Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil heutzutage, ich meine, in Zeiten von YouTube und Podcasten und keine Ahnung was, heißt es ja immer, die Regelmäßigkeit ist key. Also das ist das, was wirklich, wenn du montags normalerweise veröffentlichst und jetzt veröffentlichst du es erst dienstags, dann geht sofort deine ganze Wohnung in Flammen aus, so ungefähr. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Aber so ist ja heute, glaube ich, die Mentalität irgendwie. Und dann bei einem etablierten Magazin, dass das tatsächlich dann passieren kann, dass man vielleicht einen Monat später so.
Nein, einen Monat vielleicht nicht. Aber wir sind ja kein Wochenmagazin, wo jeder dann am Dienstag zum Kiosk rennt und in freudiger Erwartung und dann traurig ist, wenn es nicht da ist und erst Donnerstag kommt. Wenn man viermal oder dann auch, glaube ich, was auch nur noch zweimal im Jahr erscheint, dann ist es natürlich mühsam, weil man sehr viel mit dem Vertrieb umorganisieren muss. Also wir versuchen es natürlich tunlichst zu vermeiden, aber wenn es passiert, dass wir mal eine Woche später erscheinen, dann interessiert das normalerweise auch niemanden.
Und was, also ich nehme an, dass ich das, wir sind ja jetzt gerade irgendwie dann so um 2010 oder sowas rum, oder? Das heißt, das ist jetzt auch mittlerweile schon wieder gute 13 Jahre her. Und ich nehme an, in der Zwischenzeit hat sich das Ganze ja auch wahrscheinlich ein bisschen gewandelt. Aber kommt mehr Kohle rein mit den eigenen Produkten oder mit den Corporate-Sachen?
Aktuell machen wir keine Corporate-Sachen mehr. Damals kam wahrscheinlich mehr Kohle rein mit den Corporate-Sachen.
Und zu welchem Zeitpunkt habt ihr aufgehört? Weil ich dachte, dass ihr das immer noch macht unter Plastic Media.
Nö, das ist sporadisch. Das können mal Lookbooks sein für Brands oder kleinere Publikationen. Aber es gibt aktuell kein großes Corporate-Produkt bei uns im Portfolio.
Was natürlich dann das mit der anderen Agentur auch wieder besser macht, dass da eben der Interessenkonflikt nicht so groß ist, nehme ich an.
Ja. Ja. Die kamen ja dann aber auch 2012 schon dazu.
Also okay. Was war denn der nächste Schritt dann? Also das Indie gab es jetzt dann seit 4 Jahren ungefähr, 2010, ja?
7.
7. Was, seit 7 Jahren oder seit 2007?
Seit 7 Jahren, also okay. 2003 gegründet.
Ah, okay, ja, sorry. Und der nächste Schritt war dann, also Corporate innerhalb dieses Konstrukts dann zu machen. Und was war dann das nächste, wo du tatsächlich aktiv was gegründet hast quasi?
Wir hatten dann noch eigene Verlagstitel, da gab es dieses Material Magazine, da war ich inhaltlich also gar nicht beteiligt eigentlich, auch nur wieder dann mehr für das finanzielle Marketing, Vertrieb. Das hat es ein paar Jahre gegeben.
Was war da das Thema?
Das war ein, würde ich sagen, ein feministisches Magazin für junge Frauen. Mhm. Na, eigentlich schade, dass sich das nicht gehalten hat. Das war ein tolles Konzept. Später gab es ähnliche Magazine mit einem ähnlichen Konzept, die sehr gut gelaufen sind. Eventuell waren wir da einfach zu früh auch dran. Ich kann es jetzt nicht aufs Jahr genau sagen, aber ich denke, das war um 2009 sogar, oder wie wir das gegründet haben, oder vielleicht sogar 2008, ich weiß nicht.
Aber das ist ja immer das Problem mit dem Erfolg. Man kann ja hart arbeiten und gute Ideen haben, aber wenn du einfach zur falschen Zeit da bist, dann hast du halt einfach keine Chance.
Genau.
Was natürlich dann extra wehtut.
Genau. Aber ja, auch das gehört natürlich dazu und dann man lernt dann auch natürlich, dass man vielleicht nicht zu viele Magazine auf einmal machen sollte, wenn das Team nicht entsprechend aufgestellt ist. Im Prinzip ja, war vielleicht auch damals aber nicht die richtige Zeit in jeglicher Hinsicht.
Aber wie viele Titel waren es denn dann, die ihr so gleichzeitig gehabt habt?
Also wir hatten 3 große, ein Corporate, 2 eigene und dazu auch damals schon immer wieder kleinere Corporate-Projekte, wo man mal ein Lookbook eben fotografiert hat und verlegt hat.
Aber das sind ja so One-Off-Sachen dann im Prinzip. Genau, also da bindet ihr euch jetzt nichts mit ans Bein.
Nö, aber die sind auch wirklich teilweise sehr arbeitsintensiv. Ja. Also das mittlerweile lehnen wir sogar oft solche Anfragen ab, weil sich das einfach nicht wirklich rechnet, der Aufwand und was da an Income dann da ist.
Aber war das zu dem Zeitpunkt dann Indie? Ich meine, letzten Endes war es ja dann wirklich nur Indie, das Kohle reingebracht hat, wenn ich das richtig verstehe. War das finanziell zu dem Zeitpunkt dann so lukrativ, dass das diesen kleinen Verlag dann komplett getragen hat?
Ja, das hängt davon ab, wie du lukrativ definierst, aber wir haben überlebt und
was will man mehr?
Was will man mehr? Also haben nie irgendwelche Kredite aufgenommen und sind auch alle keine Rich Kids, die irgendwie auf das Geld von den Eltern zurückgreifen können. Also wir sind auch stolz darauf, dass das alles irgendwie organisch gewachsen ist und wir nie irgendwie uns verschuldet haben. Nichtsdestotrotz war zu dem Zeitpunkt dann auch schon jede Ausgabe auch dann ein Kampf. Also ist es teilweise auch noch immer. Also alles ist kein Selbstläufer mehr in den Medien. Also auch wenn man Printmedium noch macht, wo man ja doch eine gewisse Passion auch mitbringen muss, das ist alles kein Selbstläufer mehr. Mhm.
Ich muss zugeben, ich fisch gerade ein bisschen. Und zwar fische ich nach dem Punkt, wo du businessorientierter wurdest, weil wir haben ja vorhin schon die Sachen aufgezählt und eben wie mit dem Klavierstore, bei dem es ja wirklich ums Business geht. Und jetzt sind wir aber schon so weit gekommen, dass du im Prinzip jetzt schon 10 Jahre lang einfach dieses Magazin aus Passion gemacht hast. Und ich habe immer noch nicht so richtig das Bild von dir zusammenfassen können, weil auf der einen Seite, wenn man sich eben deine Vita anschaut, ist, also zumindest auf LinkedIn, die selbst konfabulierte Vita, weil das ist ja immer, man biegt ja manchmal so ein bisschen, also ich natürlich nie. aber du hältst die Projekte tatsächlich sehr lange, was natürlich für eine gewisse Passion spricht bei der ganzen Sache. Aber gleichzeitig hast du so diverse Sachen und deine Finger in so vielen Sachen drin, dass ich immer denke, dass da ja eben auch dieser Business-Ansatz sein muss. Wenn ich in diesem Gespräch noch einmal Business sage, dann kann ich, glaube ich, einen Zusammenschnitt davon machen mit 100 Mal hintereinander.
Rebranden als Business-Podcast.
Genau. Gegen OMR jetzt. Ja. Da steckt die Kohle drin. Vielleicht sollten wir uns das mal überlegen. Wir sollten ein gemeinsames Projekt aufziehen.
Machen wir.
Der deutsch-österreichische Wirtschaftspodcast. Ja, aber dann erzähl doch einfach weiter. Führ mich einfach mal ein bisschen weiter durch deine Publishing-Abenteuer.
Also ich muss mal grundsätzlich sagen, als aus dem Indie ein Mode-Kulturmagazin wurde, mit Schwerpunkt eigentlich Mode, da war ich inhaltlich ziemlich raus. Das ist nicht mein Thema. Ich interessiere mich nicht sonderlich jetzt für Mode und auch nicht für Modemagazine. Das hat meine Verlagskollegin, Co-Gründerin Kira Stachowitsch inhaltlich gemanagt, als Chefredakteurin, die sie immer schon war. Und hat das auch inhaltlich so groß gemacht, wie das Indie jetzt auch ist. Es ist ja wirklich bei aller Bescheidenheit eines der einflussreichsten Modemagazine abseits des Mainstreams. Und das hat auch sie dazu gemacht. Während ich auch da mehr für Budgets, Strategien, Vermarktung teilweise zuständig war. Das heißt, da habe ich auch kaum mehr redaktionell gearbeitet, eigentlich gar nicht. Und wie du es eigentlich ganz richtig angeteasert hast, da kam dann schon auch ein bisschen der Business-Gedanke, was man noch machen könnte in einer anderen Branche, was vielleicht auch ein bisschen ein wie soll ich sagen, es ist ja nicht unbedingt jetzt eine sichere Sache, so eine Kommunikationsagentur, aber es ist jetzt nicht so volatil wie ein Printmedium. Damals war es ja wirklich nur ein reines Printmedium. Wir hatten keinen Online-Auftritt und keine Digitalkanäle, whatsoever, wie jetzt. Und da sah ich wiederum ein bisschen so eine Marktlücke, besonders auch in Österreich. Wir haben ja auch damit in Österreich gestartet mit Heroes and Herons. Wir hatten sehr viel mit deutschen Agenturen zu tun und die waren alle ein bisschen weiter. Ich will jetzt niemanden beleidigen an österreichischen Agenturen, die es damals gab. Aber die waren vom Mindset, von ihrer eigenen Agenturphilosophie, wie sie einen approachen, Themen pitchen, da war Österreich einfach ein bisschen rückständig, da gab es so ein bisschen ein Mangel an moderner Kommunikationsagentur, und den Mangel habe ich einfach erkannt, und daraus entstand dann der Gründungsgedanke eben zu Heroes and Heroines.
Und das wurde dann dein nächstes großes Projekt, nachdem genau. du beim Indie immer mehr rausgegangen bist. Ja. Aber hat dir das irgendwie wehgetan, dass Indie sich so verlagert hat thematisch, nach all den Jahren, die du dabei warst, oder war das für dich einfach die natürliche Weiterentwicklung?
Wie du sagst, genau. Das war eine ganz natürliche Weiterentwicklung, und ich habe auch mit jeder Ausgabe gesehen, wie das einfach noch besser von der Qualität in jeglicher Hinsicht wurde und wie das einfach gewachsen ist und relevanter wurde und einflussreicher, und es hat einfach auch Freude gemacht, das zu beobachten.
Aber das heißt, wie in so mancher Beziehung sind du und das Indie-Magazin einfach, ihr habt euch auseinanderentwickelt, oder wie?
Wir haben uns auseinanderentwickelt und sind Best Buddies, ja.
Ja, das ist ja gut. Also du hast dich dann komplett in diese Agentur gestürzt?
Ja, also ich habe mir Leute auch gesucht, die das mitgründen. Da war ein deutscher Kollege dabei, der Christoph Kamps, der die große Agentur KMB hat in Deutschland. Die sind ganz stark auch im Lifestyle-Bereich. Dann noch eine Co-Gründerin aus Wien, die vorher in PR-Agenturen gearbeitet hat, und wiederum die Kira Stachowitsch, die schon einen Verlag mit mir gegründet hat. Ja, wir haben die Initiative da ergriffen und die mit ins Boot geholt und haben das 2012 dann gegründet und haben eigentlich relativ bald auch die ersten Kunden dann, renommierten Kunden gewonnen.
Also. Aber das heißt, ihr habt keine Kunden mitgebracht?
Woher denn auch?
Das ist eine gute Frage, aber häufig kommen ja so Gründungen zustande als logische Konsequenz, weil man irgendwie die Kunden eigentlich schon hat, aber noch nicht das Konstrukt, in dem man die Leistungen anbieten kann.
Ja, aber wenn du auf dem Verlag jetzt und unsere Kontakte da anspielst, das ist genau das, was ich eingangs gemeint habe mit dem Interessenskonflikt. Mhm. Also da hätte ich mir, so gerne ich gute Businesses gründe, ein bisschen schwer getan, da jetzt irgendwen zu fragen, hey, wir arbeiten doch seit 9 Jahren, war es damals gut zusammen für das Indie, wollt ihr nicht, dass wir euch als Kommunikationsagentur betreuen?
Wirklich? Ich finde, das klingt gar nicht so unlogisch, wenn man so.
Ja, sagt. Haben wir aber nicht gemacht. Also dass ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine falsche Ethik, keine Ahnung.
Du, ich finde es immer gut, wenn man eher zu ethisch ist als nicht genug. Also das rechne ich dir dann eher hoch an, würde ich sagen. Aber, und was du eben gesagt hast, dass Österreich da dann Deutschland vielleicht ein bisschen nachhing. Das klingt immer doof, wenn man sowas sagt, aber ich glaube, es ist ja ganz natürlich, dass gerade bei diesen Business-Sachen die kleineren Märkte den größeren etwas nachhängen. Ich meine, Deutschland hängt auch den USA nach, ja. Und ich glaube, das ist so ein Trickle-Down-Effekt einfach, wo es halt immer in die kleineren Märkte reinkommt. Und manchmal gibt es halt irgendwelche Visionäre, die irgendwie schon früh Ideen aufgreifen. Und dann kann es auch passieren, dass in dem kleineren Land was entsteht, was dann erst in die größeren reinkommt. Aber es ist halt nicht die Regel. Und ich sehe da eigentlich auch immer eher die Chance drin, wenn man eben, so wie du das eben beschrieben hast, aufmerksam beobachtet, was passiert in dem größeren Markt schon und was sind da die Tendenzen, weil du kannst davon ausgehen, dass das dann in ein paar Jahren in deinem heimischen Markt genauso passieren wird. Und sich dem zu verwehren, aus irgendeinem Grund, ist ja auch irgendwie seltsam.
Ja, absolut. Ja.
Wann wurde das Chapter-Magazin denn gegründet?
Das war 2018.
Das musst du mir jetzt nochmal eingliedern, weil da warst du ja dann eigentlich schon komplett bei der Agentur, oder? Und Indie war,
ja,
lief zwar, aber ohne dich eigentlich, ohne aktive Beteiligung.
Das Wording, da warst du schon komplett bei der Agentur, muss ich auch noch ein bisschen näher definieren oder richtigstellen. Ich mache keine aktive PR oder in jeglicher Hinsicht. Das ist jetzt nicht nur wegen dem angesprochenen Interessenskonflikt, sondern weil ich das auch nicht gut kann. Ich bin kein PRler. Also ich habe auch da wieder meine Rolle als der Strategien vorgibt, der Möglichkeiten, Chancen evaluiert und das Team vielleicht in die eine oder andere Richtung führt. Aber ich weiß, dass ich das auch nicht kann. Ich glaube, dafür bin ich nicht menschenfreund genug oder so.
Wirklich, ist das das Problem, ja?
Vielleicht. PR-Leute müssen immer so nett sein und Netzwerken und mit allen sich gut verstehen und die Produkte der Kunden anpreisen und das kann ich nicht.
Aber ich meine, auch ohne, dass wir in Details gehen müssen, ich meine, wir treffen uns hier gerade in München, weil du hier für ein Event bist, für eine große Firma, wo du auch netzwerken musst und nett zu Leuten sein musst. Also ganz fern ist es dir nicht.
Ja, nee, ich muss nicht nett sein, ich kann auch ein Arschloch sein.
Aber warum bist du dann gekommen?
Ja, weil es mir Spaß macht, ich bin ja gerne hier.
Okay, also es ist, also funktioniert es doch nicht, oder? Ich meine, man fährt ja zu solchen Events nicht nur, um da Halligalli irgendwie zu machen und sich selber irgendwie zu verwirken, darzustellen, sondern auch, weil man ja auch Freude daran hat.
Na, absolut, aber ich kann mir noch immer die Leute aussuchen, mit denen ich netzwerke und mit denen ich plaudere. Mhm. Und in der PR, da bist du einfach verpflichtet, dein Netzwerk aus Meinungsmacherinnen, Journalistinnen, Influencerinnen, you name it, zu haben, und denen musst du dann einfach deine Marken, die du vertrittst, näher bringen, und mit denen musst du einfach gut sein. Und ich habe Gott sei Dank ein Team, die machen das ganz hervorragend, haben ein ganz enges Netzwerk und sind teilweise bestens befreundet mit den wichtigsten Kontakten für uns, und das ich kann das nicht, und ist auch immer wichtig zu wissen, was man kann und was nicht, sonst macht man es ja auch nicht gut, das weißt du.
Aber in welcher Funktion bist du denn dann hier, würdest du sagen?
Hier jetzt in München, mhm. in meiner Funktion als Chapter-Herausgeber.
Ah, okay, das heißt, das ist dann eigentlich schon wieder eher der journalistische Ansatz.
Ausschließlich,
ja. Ausschließlich. Okay, dann, also du lässt mir nicht, dass du da komplett bei der Agentur warst, aber es war eigentlich das, was den Großteil deiner Zeit in Anspruch genommen hat, ja?
Damals, ja.
Bevor Chapter gegründet wurde.
Jein, also...
Gib mir doch irgendwas, was ich greifen kann.
Es gibt immer was zu tun, also es ist, man kann das, glaube ich, es ist auch kein Tag gleich wie der vorige, also ein Tag... Was im Verlag turbulent, und die nächste Woche war es in der PR-Agentur turbulent. Also das kann man nicht so sagen, das ist auch jetzt noch so. Also ich weiß nie, was mich morgen erwartet. Und ich sage auch immer, es ist immer irgendwas Lästiges, meine ich damit. Irgendwas, was nicht recht läuft oder wo man intervenieren muss oder auch positiver Stress, irgendwas Tolles passiert. Dort oder dort, und es ist alles unplanbar. Also ich kann das auch nicht so sagen, im Jahr 2011 war ich hauptsächlich, das ist schwer runterzubrechen, ganz ehrlich. Das ist.
Hast du Interstellar gesehen? Matthew McConaughey, mhm. Wo er irgendwie ins Weltall fliegt. Aber da gibt es das Ende von dir. Also, falls irgendjemand nicht hören will, wie
Interstellar ausgeht. Vielleicht habe ich es gesehen, das kommt mir doch bekannt vorher.
Falls irgendjemand nicht hören will, wie es ausgeht, am Ende ist er so einem Wurmloch, der irgendwie eine Bibliothek ist, wo er quasi mit seiner Tochter auf der Erde dann kommuniziert und jenseits von Raum und Zeit ist und da Probleme löst. Und das klingt ein bisschen nach dir jetzt gerade.
Okay.
Jenseits von Raum und Zeit und am Probleme lösen, ja.
Vielleicht ist das so, ja.
Das heißt, in diesen unterschiedlichen Bereichen, in denen du da unterwegs bist, bist du eigentlich der Problemlöser.
Ja, Problemlöser, Stratege, Tempomacher, mhm. Was auch immer, wie man es sieht, ja. Also.
Wessen Idee war Chapter denn dann?
Das war wirklich dann meine Idee, und das knüpft jetzt daran an, eben, dass ich mir aus Indie redaktionell komplett rausgenommen habe, weil mir hat das doch gefehlt über die Jahre, die redaktionelle Arbeit. Also die Medien waren und sind einfach mein Herzensprojekt. Und ich wollte auch einfach wieder redaktionell und kreativ auch tätig werden und habe lange überlegt, was man machen könnte. Und der Gedanke von Chapter ist sehr langsam gereift. Ich habe mir sehr Zeit gelassen, weil ich nichts überstürzen wollte, wo ich dann irgendwie drauf komme, das ist nicht so ganz das Konzept, das muss man nachjustieren. Und dann eben, ja, so 2017 hatte ich dann schon so ein gutes Bild, wie das aussehen soll. Und 2018 ist die erste Ausgabe dann erschienen.
Ich würde gern wissen, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum ich es wissen will, aber irgendwie ist das für mich so ätherisch. Wenn man, du hast irgendwann diesen Gedanken, du möchtest wieder was Journalistisches machen in dem Medienbereich. Und dann hast du dich irgendwann wahrscheinlich eingeschossen auf so Design im Wagensinn. Ja. Dazu brauchst du dann ja aber wahrscheinlich ein Team, das ein bisschen anders aussieht. Also du kannst nicht einfach zurückgreifen auf Indie, nehme ich an, auch richtig, wenn ihr es im selben Verlag habt.
Absolut, ja. Gar nicht, nämlich. Weil wir ja auch keine Mode behandeln in dem Chapter.
Das heißt, du hast komplett
neu.
Neues Team aufgestellt.
Fand ich aber auch spannend. Das fand ich sehr spannend. Also eigentlich war so der Anfangsgedanke, sogar mehr in Richtung Männermagazin zu gehen, weil das ja auch nur grauenhafte Titel sind, die es da so am Markt gibt. So ganz, du kennst die ja, die noch überlebt haben, die
Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Ich bin das perfekte Beispiel dafür, warum es Magazinen so schlecht geht. Das letzte Mal, dass ich in den Zeitschriftenladen war, schon sehr lange her. Wobei ich gleich, um mich da auch wieder gut zu stellen, sagen muss, ich sehe so Sachen wie Chapter oder sowas halt auch, sind eine neue Form, die sich jetzt herauskristallisiert. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch funktionieren kann. Und das ist ja eigentlich was mehr ein Coffee-Table-Book ist als ein Magazin in dem Sinne, wie die vor 10 Jahren kursiert sind.
Ja, klar.
Und dann gibt es eben noch so Titel wie, also ich nehme an, es sind aber auch dieselben, so GQ oder sowas halt. Und das ist ja im Prinzip halt das Pendant zur Gala oder Brigitte oder was auch immer es halt ist. Das ist ja wirklich was völlig, völlig anderes.
Genau. Also anfangs eben war der Gedanke, Männermagazin, aber auch wirklich ganz anders und dann nicht diese seltsame Welt da abbilden, die Männermagazine vorleben. Aber auch so ein bisschen im Prozess dann bin ich immer mehr drauf gekommen, dass ich sagen wir auch die Klammer herum kann auch einfach Design sein, mit aber Themen wie zum Beispiel, wir haben ja sehr, sehr einen starken Fokus auch auf Automobildesign, also doch eigentlich vermeintlich klassische Männerthemen, die wir aber eben so abbilden, dass sie alle ansprechen. Was eben auch vorher schon der Gedanke war, ein Männermagazin, das aber sozusagen nicht sich als solches definiert. Das müsste ich eigentlich anders ausdrücken. Ein Magazin für Männer, das aber kein Männermagazin ist, sondern einfach breiter sich öffnet.
Es ist auch total schwer zu definieren oder zu fassen, was so ein Männermagazin ausmachen sollte letzten Endes.
Genau, weil es komplett bescheuert ist. Das Konzept an sich ist so bescheuert und überholt, dass man ein Magazin für Männer macht. Man macht auch kein Magazin für Rothaarige.
Ja, ich glaube, früher war es halt, ich meine, die sind ja entwachsen letzten Endes alle aus so einem Playboy-Gedanken raus, oder? Ich meine, Playboy war ja eben so das erste Männermagazin wahrscheinlich letzten Endes. Und es war ja auch, die eine Hälfte der Leute hat gedacht, Playboy ist nur Dreck, und die andere Hälfte dachte, nein, Playboy ist total hochwertiger Journalismus. Und wahrscheinlich lag die Wahrheit irgendwo dazwischen, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, als da dann genügend Verlage gesehen haben, dass da halt ein Markt für existiert, ich meine, das lief ja über Jahrzehnte. Ich glaube, Playboy wird tatsächlich nicht mehr gedruckt, oder? Ich glaube, sie sind jetzt komplett auf online gegangen vor kurzem.
Naja.
Aber als das dann erkannt wurde, dass dieser Markt dafür da ist, kamen dann halt eben diese ganzen GQ, Maxim, das sind ehrlich gesagt die einzigen zwei, die mir noch einfallen, aber es gab ja eine Menge von diesen ganzen Sachen dann, die da letzten Endes rauskamen. Und ich glaube, der vereinende Faktor war ja, wir zeigen erstens nackte Frauen oder halbnackte Frauen und zweitens Produkte, die an Männer gerichtet sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ein Männermagazin letzten Endes ausgemacht hat. Nicht so sehr die Themenauswahl, als mehr die Produktauswahl vielleicht.
Ja, und all das eben, wie du sagst, ist einfach komplett überholt, weil es einfach den Mann mit den Interessen eines Mannes einfach nicht mehr gibt. Und ich komme wieder zurück zum Beispiel Automobil. Warum sollte das ein Themenbereich sein, der nur Männer interessiert? Das ist kompletter Schwachsinn. Also, war uns einfach so wichtig von Anfang an, dass wir das so darbieten und behandeln, diese Themen, dass es alle anspricht. Und es war uns zum Beispiel von Anfang an wichtig, dass die Person, die das Ressort Automobil oder Mobilität bei uns leitet, eine Redakteurin ist. Damit wir das auch gleich sozusagen in richtiger Weise strukturell auch auf die Schiene bringen.
Spiegelt sich das Ganze tatsächlich auch in den Zahlen jetzt wieder? Weil bei den Verkaufszahlen vom Magazin nehme ich an, habt ihr natürlich keine Ahnung, wer was kauft am Ende. Ja. Aber mit den ganzen Online-Kanälen könnt ihr ja eigentlich einsehen, wie die Verteilung ist.
Gute Frage und ganz ehrliche Antwort, leider nein.
Okay.
sind noch immer, also wir wissen es auch bei Print, weil wir Abonnentinnenbefragungen machen. Und es sind zwischen 70, fast 80% männliche Leser. Was ich schade finde, wir versuchen das, also wir hoffen, dass es noch immer das Shift dann weiter Richtung 50-50 geht, aber ja. es ist so und das ist einfach.
Aber man muss es ja auch nicht erzwingen, weil ich meine, letzten Endes, wenn du einerseits sagst, es ist eigentlich Schwachsinn, Themenauswahl auf Geschlechter zu beziehen, dann muss man ja auch sagen, letzten Endes, ihr macht ja nicht ein Magazin, dessen Ziel es ist, eine 50-50-Verteilung zu haben. So, ihr macht ein Magazin und das Publikum muss sich halt dafür finden, oder, am Ende?
Absolut, ja, natürlich. Ja.
Weil ich finde das manchmal so einen seltsamen Anspruch, der da manchmal von der breiten Masse gestellt wird, irgendwie, dass alles mittlerweile komplett egalitär sein muss. Und ich mache etwas, was aus mir herauskommt und wem das gefällt, für den ist gut. Und ob diese Person jetzt männlich, weiblich, grün, lila, groß, klein ist, kann mir letzten Endes egal sein. Ich möchte ja nur ein Publikum und dass jemand was daraus zieht, aber wer das am Ende ist, ist mir ja eigentlich relativ egal.
Das sehe ich ganz genauso. Und dennoch ist es schön, wenn sich das dann irgendwie widerspiegelt, auch in den Statistiken, dass man sieht, man macht ja alles richtig. Mhm. Man spricht alle an, man schließt niemanden aus, weil man das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht redaktionell unbewusst doch so aufbereitet, dass es dann wieder nur ein Segment anspricht. Oder uns ist auch irgendwie wichtig, durchgehend zu gendern im Heft. Das ist nur ein minimaler Aspekt, dass das missfällt auch vielen, auch sogar lustigerweise vielen Autoren. Du kennst das bestimmt, im Journalismus ist ja immer eine große Diskussion, wie sehr das die Sprache und die verschriftlichte Sprache ruiniert und das Schriftbild und das ist meiner Meinung nach hier komplett überzogen, auch die Diskussion.
Ja, aber die ist immer überzogen, aber es ist, ich meine, es gab ja schon häufig solche Umschwünge. Ich meine, Gendern ist ja nicht das erste Mal, dass die Sprache sich verändert. Sprache ist ja immer im Flux letzten Endes und natürlich, ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich weigere mich gegen die neue Rechtschreibung letzten Endes. Ich habe es halt einfach anders gelernt und ich habe keinen Bock, alle 5 Jahre was neu zu lernen. Und ob ich jetzt Schluss mit Doppel-S und scharfem S schreibe, ist, glaube ich, nicht kulturell wirklich wichtig. Gendern sehe ich ein.
Da machst du auch ein Audio-Format.
Ja, das ist sehr vorteilhaft. Aber Gendern sehe ich ein, dass das natürlich kulturell wichtig ist. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten eine elegantere Lösung finden können. Ich weiß zwar nicht genau, was sie sein sollte, aber also rein vom Schriftbild her hätten wir eine elegantere Lösung finden können. Aber auch das wird sich finden mit der Zeit. Wir sind ja auch ganz am Anfang von diesem Umschwung jetzt letzten Endes. Und dass alles immer von einem Tag auf den anderen perfekt klappt, sodass alle happy sind, ist halt auch einfach unrealistisch.
Genau.
Aber Chapter war dann eben nach Indie, wenn man eigentlich ehrlich ist, da erst ein zweites richtiges Herzensprojekt, eine zweite große Liebe.
Ja, absolut,
oder?
Ja.
Weil das andere waren ja dann so Business-Chancen und Sachen, wo du Interessen hattest, aber letzten Endes war Journalismus halt das, was dich interessiert hat. Indie hat sich aber eben in eine andere Richtung verwechselt und ihr musstet euch irgendwann trennen quasi, aber ihr seid immer noch Best Buddies. Aber und dann kam eben das Chapter-Magazin und um das rum hast du jetzt ja auch eine ganze Menge andere Sachen gebaut. Weil ich meine, eben der Chapter-Podcast mit Timo Schmidt ja auch, mit dem ich mich ja auch letztes Jahr schon mal unterhalten hatte. Und all solche Sachen. Ist das jetzt gerade deine Hauptaufgabe? Ich versuche immer noch, irgendwie eine Schublade zu finden, in die ich reinstopfen kann.
Es tut mir leid, ich kann es dir wieder nicht beantworten. Ich kann es nur wiederholen, es ist jeder Tag anders und jede Woche anders. Mhm. Ich kann dir vielleicht sagen, am Ende jeder Woche, diese Woche war das meine Hauptaufgabe. Ich kann auf alle Fälle sagen, es ist mein Herzensprojekt und das Projekt, in das ich am liebsten Zeit investiere, das möchte ich gar keinen Hehl draus machen. Und ich habe auch noch sehr viele Pläne.
Was heißt, also für Chapter meinst du Pläne? Aber aktiv jetzt gerade ist die Agentur?
Ja.
Chapter Magazin? Ja. Und die Business-Seite für den Klavierladen?
Ja.
Und
das der Concept Store.
Genau.
Die zwei Concept Stores sind es dann schon. Also
zwei sind es geworden, aber unter demselben Label?
Ja.
Uppers
and Downers.
Uppers and Downers, genau. Es ist, diese Namensgebung ist, Ja, du, also es ist ja ein Audioformat, deswegen sehen dich die Leute leider nicht, aber es passt ja auch alles immer in dieses ganze Indie-Ding ein bisschen rein. Du bist schon auch ein Kind dieses Indie, dieser Indie-Zeit einfach,
ja, das
oder?
Wird mir nicht mehr los.
Was war denn,
in einem ist.
Du bist ja nur ein paar Jahre älter als ich. Ich bin 41, du bist 45, hast du, glaube ich, gesagt. Was waren denn dann in den 90ern so deine musikalischen Einflüsse? So?
Ja, ich war ja in einem Britpop-Mod-Kit. Also das war so mein erstes großes Fantum-Ding. Ich dachte lange Zeit, ich bin Supermod. Dann
da musst du mich jetzt erstmal aufklären. Supermod, was ist das dann wieder für eine Unterteilung? Weil so tief war ich nicht in der.
Nein, das habe ich jetzt so, ich kreiert das Wort.
Ah, okay.
Einfach ein sehr konsequenter Mod. dann war natürlich in den 90ern Britpop mein großer Fable und alles hat sich um die bekannten großen Britpop-Bands und.
Aber das waren so Pulp und.
Ja, Blur, genau.
Blur. Und ja, was gab es sonst noch so alles?
Ach, Sweet. Und natürlich Oasis darf man nicht vergessen.
Oh, ja, mein Gott, Oasis war so gut. Die sind völlig untergegangen, irgendwie, habe ich den Eindruck. Also irgendwie manchmal habe ich den Eindruck, dass die nicht den Platz in der Geschichte einnehmen, den sie eigentlich verdient haben, dafür, wie einflussreich sie damals waren. Weil eigentlich waren sie nicht weniger einflussreich als sowas wie Nirvana. Vielleicht hätte sich einer von den Brüdern irgendwann doch umbringen müssen, damit es was geworden wäre damit.
Ja, oder sie müssten sich dann doch wieder zusammenraufen, was sie ja nicht tun, und auf Tour wieder gehen oder ein Album aufnehmen.
Aber sie,
weil
sie machen
ja nur noch Solo-Sachen.
Aber sie drohen es ja immer so ein bisschen an.
Ja, das kommt auch noch. Irgendwann sind die verzweifelt genug oder pleite genug.
Das Geld ist weg.
So wie Blur, auch hier eine große Britpop-Band, die ja immer verfeindet waren. Die sind ja jetzt wieder auf Tour und haben ein Album rausgebracht, was irgendwie auch sehr, sehr nett ist.
Oh, also wir kommen jetzt ein bisschen von dir ab, aber du musst mir noch mal kurz helfen. Wer war das?
Damon Albarn.
Genau, der hat doch Gorillaz dann gemacht.
Ja, genau. Ja.
Die habe ich neulich ein fantastisches Interview gesehen von Zane Lowe auf Apple Music. Das, falls du noch nicht kennst, musst du dir unbedingt schicken.
Mach ich.
Der Typ ist ja so ein Phänomen einfach. Mhm. Ja. Aber eben diese Mentalität sehe ich irgendwie in dir bis heute, glaube ich.
Ja.
Und das ist ja immer so die. Ich glaube ja schon, dass viel von dem, wie man durchs Leben geht, einfach in diesen vielleicht mittel- bis späten Teenagerjahren schon auch geprägt wird.
Ja, unbedingt. Also ich bin da auch sehr unflexibel, glaube ich, gewesen, was die Weiterentwicklung, was meinen Musikgeschmack betrifft. Also wenn ich jetzt mal zufällig irgendwann Zeit habe, sind es auch eher noch die Gitarrenbands, die ich mir anhöre und froh bin, wenn die mal wieder ein Album rausbringen.
Mir geht es aber genauso. Aber selbst da, die neuen Alben höre ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach so festgefahren auf den alten Sachen. Ich bin gestern zufällig über Coldplay mal wieder gestolpert, weil ich mit Chris Martin, heißt der, glaube ich, oder der Sänger, ein Interview gesehen habe. Und ich finde den als Mensch einfach irgendwie faszinierend. Und habe dann mal wieder das erste Coldplay-Album gehört. Und das ist auch das einzige Coldplay-Album, das ich hören kann. Alles danach finde ich ist totaler Rotz. Aber das war ein fantastisches Album.
Ja, also, das galt ja fast noch als Britpop.
Ja,
das war ja fast noch akzeptiert.
War so
und dann waren sie schon nicht mehr erwünscht in diesen Kreisen.
Aber deswegen, ich glaube, es ist normal, dass man da irgendwann sich ein bisschen einschießt. Und ich meine, als junger Mensch hat man ja auch diese geistige Flexibilität noch, weil es ja auch einfach die Zeit ist, in der man lernen sollte und ausprobieren sollte. Und in den 30ern ist ja auch einfach eine andere Zeit. Da hat man dann meistens dann schon ein Thema gefunden und versucht, da dann irgendwie was draus zu machen. Und dann kann man in seinen 40ern, wenn es nicht geklappt hat, das nächste anpacken. Und erzähl mir noch mehr von Chapter dann, weil ich finde diesen Schritt dann zurückzugehen quasi, oder nicht zurückzugehen, sondern es wieder zu entdecken eigentlich, diese Liebe, stelle ich mir total spannend vor. Und dann immer nochmal ein Team aufzubauen und vor allem im Idealfall vielleicht auch eben nicht all dieselben Fehler nochmal zu machen, die er beim ersten Mal wahrscheinlich gemacht hat.
Sowas von, ja. Also man 2018, da hatte ich dann doch 15 Jahre Erfahrung schon im Medienbusiness. Und im Magazin machen, und das war natürlich ein ganz anderes Gründen dann. Also da wusste man wirklich, dass man sich auch Zeit lassen muss, was ich vorher erwähnt habe. Das war schon ein längerer Prozess, wie man das Konzept macht, welche Pläne man hat. Auch gleich mal vielleicht Jahre im Voraus planen. Auch gleich mal mitdenken, dass das eine Medienmarke werden soll und nicht nur ein Printmagazin. Und all die Dinge, also da ist man einfach schon viel, viel versierter und denkt strategischer und weitsichtiger auch. Ja. Also es war damals noch nicht natürlich im Detail klar, aber relativ bald dann eben nach den Printmagazinen haben wir eben dann auch eine Online-Plattform gelauncht, auf der wir sehr aktuellen Content veröffentlichen, also wirklich regelmäßig eigene Artikel nur für online. Den von dir schon erwähnten Podcast Chapter Talks, bei dem wir Designer und Designerinnen einladen von Automobildesign bis Produktdesign, Architektur.
Wir hatten schon so viele Überschneidungen.
Garten Design hatten wir auch schon.
Garten auch. Ja. Aber wir hatten so viele Überschneidungen. Sigurd Larsen, Stefan Sargmeister, Justenuit, Mirko Borsche, es sind sehr viele Überschneidungen. Was für mich immer das Leben einfacher macht, weil ich euren Podcast als Recherche nutzen kann.
Aber wenn wir vier Überschneidungen haben und wie viele 100 Folgen hast du, dann sind es gar nicht so viele.
Ja, ich bin bei 130 oder so.
Dann sind
glaube ich, noch ein paar andere dabei. Wie viele Folgen habt ihr denn jetzt?
30, sowas, ich weiß gar nicht
genau. Bei euch ist es ja eben sehr, sehr kuratiert letztendlich. Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es halt eher noch etwas nischiger
ist. Absolut, wir machen auch nicht wie du jede Woche, also wir machen einmal im Monat.
Ja. Natürlich darf ich jetzt bei meinen Hörern und Hörerinnen, muss ich natürlich sagen, dass euer Podcast viel schlechter ist, weil so kuratiert wie er ist, wird es auf gar keinen Fall darüber gehen. Nee, auf jeden Fall darüber gehen. Also auch Timo ist ja auch für mich so ein Faktor. Ich mag Timo einfach wahnsinnig gerne.
Timo ist super, ja.
Deswegen freue ich mich schon immer. Ja, wenn ich seine Stimme höre, dann bin ich schon immer happy. Aber du hast gesagt, du hast große Pläne noch für Chapter. Oder dass du noch eine Menge Ideen hast. Magst du da irgendwas schon mal ein bisschen anteasern für mich?
Vielleicht eher so allgemein gegriffen. Ich meine, wir haben jetzt Videoformat, Audioformat, wir machen online sehr viel Content, dazu zweimal im Jahr das Printmagazin. Und natürlich verändert sich ja alles und man sollte immer ein bisschen auch vorausblicken, wo noch Chancen sind, wo man vielleicht auch andocken könnte, jetzt auch vielleicht mit einem eigenen Store, einem kuratierten, so in diese Richtung, also jetzt ohne da ins Detail zu gehen, aber da haben wir schon einige Ideen noch.
Mhm. Ist das finanziell diesmal... Ich meine, eigentlich war Indie ja schon relativ einfach finanziell. Ihr habt zwar nicht viel Geld ausgegeben, aber dann war es ja irgendwie so ein Selbstläufer. Aber diesmal hast du ja eben das Ganze auch schon ganz anders aufgezogen. Und ich meine, das Ding ist ja auch vom Drucken her alleine schon nicht belegt, muss man ja sagen. Das Format und alles. Aber war das dann irgendwie, gab es da überhaupt eine Hustle-Phase oder seid ihr gerade voll in der Hustle-Phase oder ist das dann, war es einfach exzellente Planung und eine saubere Ausführung?
Also prinzipiell, wir sind ja auch selber schuld, dass wir uns das Leben schwer machen, weil das ist im Überformat auf teuersten Kunstdruckpapieren drei Sorten insgesamt, eigentlich sogar, wenn wir den Umschlag mitreden, gedruckt. Also teurer geht's gar nicht. Wir haben ein geprägtes Logo am Cover und noch andere Spielereien. Also wir machen uns das Leben halt leider auch selbst schwer. Insofern wird man da auch nicht reich bei klassischen Themen wie Vertrieb oder Abo, weil so einen Ziegelstein zu versenden wird auch immer teurer und man kann halt die Abo-Preise oder die Einzelheftpreise, wenn man sie selbst verkauft über den Store, halt auch nicht unendlich in die Höhe schrauben, da bleiben halt dann ein paar Euro über, das kannst du ja ausrechnen, also selbst wenn man da im Tausenderbereich verkauft, jetzt selbst Money oder per Abo, da bleibt nicht so viel über. Und am Kiosk, da schneiden halt auch, der Vertrieb schneidet mit und. Also Transporte werden immer teurer. Die werden ja auch immer uns dann angelastet wieder vom Vertrieb. Also da bleibt nicht viel über, da muss man sich halt schon ins Zeug legen, halt auch in der Vermarktung, Anzeigen, Kooperationen. Das ist auch da natürlich jede Ausgabe, Printausgabe ein Kampf. Das will ich auch überhaupt nicht schönreden.
Aber ich habe keine Ahnung vom Print-Business, wie es finanziell tatsächlich läuft. Aber ich wäre eigentlich immer davon ausgegangen, dass das, was man tatsächlich verkauft oder die Verkaufserlöse, eigentlich im besten Fall vielleicht irgendwie die Druckkosten oder sowas deckeln. Und das ansonsten braucht man halt einfach Werbung.
Yeah.
Ich meine, anders. Yeah. Das ist ja ein bisschen die Tragik unserer Zeit heute, dass eigentlich nichts ohne Werbung funktioniert am Ende des Tages.
Yeah.
Aber du sagst, das Leben selber schwer gemacht, aber ich hab's ja vorhin schon gesagt, es ist halt ein Coffee-Table-Book, es ist ja kein Magazin. Und meinst du, das könnte funktionieren, wenn ihr das ganze Ding einfach als ein A4-Magazin auf flimsy Papier verkaufen würdet?
Nein, das ist klar. Also in der jetzigen Zeit muss man die Nische besetzen inhaltlich und mit der Qualität so hoch nach oben schrauben, dass es wirklich ein Produkt ist, das man einfach auch nur wegen der Haptik und der visuellen Qualität, mal abgesehen von der inhaltlichen, journalistischen, gerne in Händen hält und wirklich auch haptisch ersteht und nicht nur die E-Paper-Version kauft.
Aber das heißt, du meinst,
anders geht's nicht.
Ja, also letzten Endes macht ihr euch nicht das Leben schwer, sondern es ist der einzige
Weg. Das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja, genau.
Ja, aber ich meine,
ist der einzige Weg, ja.
Aber solche Überlegungen hatten wir ja schon wahrscheinlich auch, weil, wie du sagst, es ist halt einfach ein Business, wo die Margen jetzt nicht riesig sind. Was immer ein bisschen ironisch ist, weil man kann das halt so aussehen lassen, dass es halt einfach, es ist alles edel und es ist wunderschön und Schwarz-Weiß-Foto vorne drauf und es ist alles einfach ein bisschen kleinste durchdesignt und man denkt gleich irgendwie an, naja, an die ganzen Werbekunden, die damit drin sind, die halt alle sich wahrscheinlich, die sich alle einen goldenen Arsch verdienen, aber ihr halt eigentlich nicht. Und das ist ja schon immer ein bisschen die Ironie bei der Sache dann.
Ja, also gut, die Werbekunden will ich da jetzt gar nicht nennen, aber es gibt halt auch viele, die sehr viel gefeatured werden, weil sie einfach relevant sind und aber uns nicht unterstützen, indem sie Werbung schalten und von viel überschwänglichem Lob und Zuspruch kann man halt nicht leben und dann wird es halt irgendwann schön kein Magazin mehr geben, das ihre Produkte schön abbildet und featured und diese Erkenntnis, die würde ich halt bei manchen Marken gerne auch in den Marketingabteilungen sehen. Man muss halt solche Magazine auch unterstützen in irgendeiner Form.
Aber nachdem du das Magazin ja diesmal schon so ausgelegt hast, dass es eben nicht nur die Druckausgabe gibt, sondern dass online eben eine Menge von den Artikeln hat, aber dann auch noch Zusatzsachen, die es gar nicht im Magazin gibt. Und dann gibt es eben noch den Podcast, dann gibt's den Instagram und all so. Das ist ja alles auch eigentlich, also muss halt, kommt man ja gar nicht mehr drum rum. Sicherst du dich damit ab für eine Zukunft, in der es das Magazin vielleicht gar nicht mehr gibt? Oder meinst du, das könnte passieren?
Ich glaube nicht. Ich denke, das ist alles so eine Einheit, die miteinander irgendwie so stark verwoben ist. Ich glaube, das muss so in all den Facetten multimedial da sein, damit das Sinn macht.
Aber hast du nicht die Sorge, also ich habe manchmal ein bisschen die Sorge, weil ich meine, wenn ich mir so Magazine anschaue wie, also Online-Magazine, ja, sowas wie Hypebeast oder Heist Nobiety oder sowas, was ja zwar eine andere Richtung ist, aber wahrscheinlich ja irgendwie ein relativ ähnliches Klientel auch irgendwie anspricht, so design-aware und alles und so. Und die sind halt nur online, waren nur online, ja. Und dann kommt da mal ein Magazin raus, vielleicht so als Gag irgendwie, aber das ist ja eigentlich mehr eine Werbekampagne als irgendwas anderes dann in bei sowas. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade bei denen konkret passiert. Ich habe mir nur zwei Sachen rausgepickt da. Ja, ich meine, die Frage ist ja dann schon irgendwann, ob man nicht so eine starke Online-Marke gebaut hat irgendwann, und ich weiß nicht, wie du das bei euch jetzt gerade siehst, aber dass halt dann eben die Frage ist, ob dieses Magazin eigentlich nicht dann wirklich irgendwann was ist, was man sich mehr ans Bein gebunden hat und womit man sich das Leben schwer macht.
Das könnte man vielleicht insofern sagen, dass das eine dann, dass es die Pflicht ist, natürlich ein starkes Digitalformat oder eine starke Digitalmarke zu sein. Und das Heft wäre dann sozusagen die Kür. Ich denke eben dennoch nicht, dass das eine oder ohne das andere wirklich dieselbe Schlagkraft, der mit so einem martialischen Ausdruck verwenden will, hat. Also ich glaube, das gehört schon alles dazu.
Also ich wäre auf jeden Fall traurig, wenn es keine Printmagazine in dem Stil mehr gäbe.
Absolut, ja. Also ich erfreue mich auch immer, wenn ich irgendwie so wie heute am Flughafen ein bisschen Zeit habe, da durchzuschauen, was es noch gibt oder da und dort vielleicht sogar Neues gibt. Ich bin großer Print-Fan nach wie vor. Ja.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt zu deinem Event, bei dem du dann Menschen hassen kannst.
Ich werde es machen, ja. Wir können doch den Minibar austrinken.
Oh ja, das müssen wir unbedingt. Das zahlt er, da, wer auch immer dich heute eingeladen
aber
hat.
Aber wir haben gar nicht erwähnt, dass wir im Hotelzimmer sitzen, glaube ich.
Stimmt. Aber mal schauen, was es so für Erdnüsschen gibt.
Ich glaube, ich muss nicht bezahlen Euro. Dafür. Also hauen wir rein.
Du, mir ist egal, wer bezahlt. Ich bin auf jeden Fall weg da.
Jahrgangschampagner vielleicht haben sie.
Wunderbar.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.